Wir sind ja in der Predigtserie über Josef, eine Geschichte im Alten Testament, eine wirklich traumhafte Geschichte. Wir haben in den letzten beiden Sonntagen schon von ihm gehört, jemand, der früh schon einen Traum hatte, was in der Zukunft einmal sein wird, und wir können im Prinzip durch seine Geschichte hindurch ihn begleiten und sehen, wie aus dem Traum nachher er den Weg zu seiner Bestimmung gefunden hat. Und aus diesem Weg, wie er von seinem Traum zu seiner Bestimmung kommt, können wir viel lernen. Josef hat keinen leichten Start gehabt zu Hause. Er war der Zweitjüngste, er war der Lieblingssohn vom Vater, das hat man auch nach außen hin gezeigt. Und er hatte mit einigen Charakterschwächen, sage ich mal, zu kämpfen gehabt. Und Gott hat ihn durch verschiedene, ich nenne das jetzt einfach mal Tests, an ihm gearbeitet und ihn geformt. Und unterwegs sehen wir immer wieder, wie ein Test zu den anderen ablöst. Ich finde, das ist ein hervorragendes Bild. Ich habe euch den Marmorblock nochmal mitgebracht. Michelangelo, dieser berühmte Bildhauer, wurde gefragt, wie er diese tolle Davids-Statue aus diesem Marmorblock gehauen hat. Und er hat geantwortet: Ich habe alles weggehauen, was nicht zu David gehört. Ihr müsst euch das mal anschauen, wie detailgetreu das gemacht ist. Da sieht man noch die Adern auf dem Handrücken. So genau hat er gearbeitet, und man hat das Gefühl, es steht wirklich ein Mensch vor einem, und das aus diesem Marmorblock. Also er hat alles weggehauen, was nicht zu David gehört hat. Und das Bild vor Augen, das möchte ich auch jetzt heute in der Predigt wieder haben, wie Gott an ihm arbeitet und ihn vorbereitet. Im Stolztest haben wir schon gesehen, da gab es einiges zu lernen für ihn. In der letzten Predigt hatten wir den Verlierertest, und Martina hat im letzten Gottesdienst schon betont, diese Tests, die kommen immer wieder unvorhergesehen. Man kann sich da nicht drauf vorbereiten. Es geschehen einfach Situationen, wo wir mittendrin sind und wo wir dann Gelegenheit haben zu lernen. Heute kommen wir an den Erfolgstests. Und ich lese euch die Geschichte, die mit dem Erfolgstest zusammenhängt, gerade vor. Die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Vielleicht noch für all diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren. Die Brüder von Josef haben sich vorgenommen, ihn umzubringen. Und Ruben hat dann noch interveniert. Sie haben ihn in einen Brunnen geworfen, und zufällig kam gerade eine Karawane vorbei von Ismaelitern, und denen wurde er dann verkauft. Und diese Ismaeliter haben ihn nach Ägypten gebracht. Von denen ist jetzt in unserem Text auch die Rede. Also die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Dort war er an den Ägypter Potiphar verkauft worden, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten, und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm, Josef, zuliebe gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich. Es gab eine gute Ernte, und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphars Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Josef sah sehr gut aus. Da kommen wir dann in der nächsten Predigt, am nächsten Sonntag, nochmal drauf zu sprechen. Wie stellt ihr euch vor, wie fühlt sich Josef wohl? Verkauft, weg von der Heimat, jetzt dort in Potiphars Haus mit viel Verantwortung. Und wir versuchen uns irgendwie so reinzudenken, was kann ihn wohl beschäftigt haben, was denkt er wohl. Und ich habe euch wieder ein kleines Video mitgebracht, das so ein Stück weit die Gedanken reflektiert, die er gehabt haben könnte.
Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Auf jeden Fall jetzt. Vom Sklaven zum Verwalter vom ganzen Gut von Potiphar. Es ist gut, sein Vertrauen zu spüren und das des ganzen Hauses. Und es ist schön, wieder ein Teil einer neuen Familie zu sein. Eigentlich könnte ich den Mantel hier gut gebrauchen. Genau für so einen Zweck hat Vater ihn mir doch geschenkt. Ich muss jetzt einfach schauen, dass alles so bleibt. Nicht abheben, nicht prahlen. Diese Lektion habe ich gelernt. Wenn ich früher auf Vater gehört hätte, wäre mir das vielleicht alles erspart geblieben. Doch dann wäre ich vielleicht auch nicht hier an diesem Ort gelandet. Wenn. Josef, genieß den Erfolg.
Ja, man fragt sich natürlich, gell, was hat dazu geführt? Warum ist er so erfolgsfast schon verwöhnt bei Potiphar? Was ist der Grund dafür? Hat Gott ihn vielleicht ganz besonders geliebt oder hat er einfach ein glückliches Händchen? Es gibt ja so Erfolgsmacher, nennt man die, was die in die Hand nehmen, das gelingt einfach. Oder hat Gott einfach alles gerade so vorbereitet, man konnte gar nicht anders, es ist einfach passiert, ich kann überhaupt nichts dafür. Ich möchte mit euch die Gründe ein bisschen anschauen. Was könnten die Gründe dafür sein, die zu diesem Erfolg geführt haben? Und ich habe das in 4 Schritte unterteilt. Und der erste Schritt zum Erfolg, der erste Schlüssel zum Erfolg, würde ich sagen, ist Gottes Wort. Es fängt mit Gottes Wort an. Es fängt im Prinzip, er hat ja noch kein geschriebenes Wort gehabt, aber es fängt mit dem Traum an, den er ganz am Anfang hatte. Gott redet durch diesen Traum zu ihm, das versteht er und das beeindruckt ihn tief. Deshalb kann er irgendwie auch gar nicht schweigen, als er das gehört hat, weil ihm das Wort Gottes so wichtig ist. Und ich glaube, auch wir haben mit dem Wort Gottes den ersten wichtigen Schlüssel in der Hand. Viele, die im Alten Testament gelebt haben, sprechen sehr positiv über das Wort Gottes und über die positiven Auswirkungen. Ich habe euch nur 2 Beispiele gerade vorbereitet. Psalm 1, Vers 1 bis 3, da heißt es: Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, gell, das kennen wir, der seine Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Das ist also jemand, dem alles gelingt, am Wasser der Baum gebaut, weil er Freude am Gesetz des Herrn, also Freude am Wort Gottes hat. Noch ein anderer Psalm, 119, Vers 105, da heißt es: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also das ist eine klare, einfache Feststellung. Das Wort Gottes ist etwas, das mir hilft, den richtigen Weg zu finden. Es bildet ein ganz besonderes Fundament, auf das ich mich verlassen kann. Ich erfahre von Gott, wie er ist und wie ich leben kann. Und ich glaube, Josef hatte einen großen Respekt vor dem, was Gott zu ihm gesagt hat. Und wenn ich heute die Bibel liest, wenn du die Bibel liest, vielleicht machst du dieselbe Erfahrung, wenn du wieder davon liest, wie treu Gott ist, wie gnädig Gott ist, wie er mit uns geht und jeden Schritt bei uns ist. Ich finde, das ist ein fantastisches Fundament für mich zum Glauben, zum Leben. Und ich denke, das ist es für uns alle, diese Basis zu wissen, Gott ist verlässlich und er sagt uns das auch. Und er gibt uns dieses Wissen mit. Ich möchte euch versuchen, das zu verdeutlichen. Und zwar habe ich da mal was vorbereitet. Und zwar könnte man das vielleicht sagen, also ich bin kein großer Kuchenbäcker, gell, das muss ich leider zusagen. Aber man könnte vielleicht sagen, das Wort Gottes ist so wie ein Kuchenboden. So, dass der Grund, das Fundament, das ist so ein Wissen, das wir haben können. Und so dieses Wissen, das ist ja schon mal wichtig. Für den Boden ist es auch wichtig, damit alles andere, was für den Kuchen, alles andere, was draufkommt, dass das nachher verhebt und nicht irgendwo rumglitscht, sondern das gehört auf dieses Fundament drauf. Man könnte jetzt sagen, gut, wenn ich jetzt nur den Kuchenboden habe, Es ist zwar wahr, das Fundament ist gut, Gottes Wort, aber es schwenkt trocken irgendwie. Gell? So das Fundament allein ist relativ trocken. Es kommt dann nachher noch mehr. Wir werden nachher noch sehen, wie die anderen Schritte zum Erfolg noch dazukommen. Aber einmal ist es wichtig, den Boden zu haben, weil wenn ich nachher etwas drauf aufbauen will, ich brauch den Kuchenboden dazu. Wenn ich in seinem Wort, um jetzt wieder zurückzukommen, wenn ich in seinem Wort lese und das ernst nehme, so wie das Josef ernst genommen hat, dann werden mich Anfechtungen nicht mehr aufhalten können. Dann wird der Teufel mich nicht mehr zum Fallen bringen können. Dann wird Geld mich nicht kaufen können. Dann werden Hasser mich nicht zum Schweigen bringen können, weil ich auf einem festen Fundament stehe. Und das, auf das kann ich mich verlassen. Wenn ich Berichte im Alten Testament lese, zum Beispiel von David und Goliath, wie so ein junger David, weil er an Gottes Kraft festgehalten hat, einen großen Gegner besiegen kann, dann stärkt mich das. Dann sehe ich, Gott ist verlässlich. Oder wenn ich an Mose denke, der das Volk geführt hat, ein murrendes Volk, ein schwieriges Volk, und Gott ist mit ihm den Weg gegangen, dann ermutigt mich das, dran zu bleiben. Wenn ich lese von Petrus, wie der Menschen geheilt hat, wie der das Evangelium damals verkündet hat, wenn ich lese von Paulus, wie der 5 Vorwärtsgänge, kein Rückwärtsgang, irgendwie einfach vorwärts stürmt und sich darauf verlässt, Gott ist gut und treu und er steht dazu, dann ermutigt mich das. Deshalb glaube ich, ist das beste Fundament, das wir nur haben können, das Wort Gottes. Es ist verlässlich und für mich ist das der Anfang, der erste Schritt zum Erfolg. Der zweite Schritt, der resultiert im Prinzip dann aus diesem Wort heraus, ist Glaube. Und zwar das Vertrauen drauf, das feste Wissen, Gott hat es im Griff. Er ist souverän. Er ist souverän auch in meinem Leben. Auch wenn ich so einen Verlierertest, wie Martina uns das am letzten Sonntag gezeigt hat, auf einmal durchmachen muss, er ist verlässlich. Ich glaube an ihn, ich halte fest, ich halte es für richtig. Ich vertraue ihm, dass das, was er in seinem Wort sagt, auch wirklich wahr ist. Und die Bibel gilt auch heute noch. Das hilft mir. Ich habe vor 2 Jahren war ich in New York und da habe ich ein Bild gemacht von dem One World Trade Center. Das ist das Gebäude, das jetzt an der oder knapp daneben an der Stelle steht, wo die Zwillingstürme eingestürzt waren. Und ich habe gelesen von diesem Gebäude, das ist das höchste Gebäude in den USA, das vierthöchste weltweit, ist 542 Meter hoch. Das ruht auf einem 20-geschossigen Fundament. 60 Meter tief in den Boden verankert, damit dieses Gebäude entsprechend Stürmen oder Erdbeben oder sonst etwas widerstehen kann. Der Beton, aus dem das Gebäude gebaut ist, hat mich noch gefreut, ist in Deutschland entwickelt worden, am Fraunhofer-Institut. Das ist eine ganz spezielle Betongeschichte, damit das eben dort so stabil hält. Und ich finde, das ist so ein guter Vergleich dafür. Mein Glaube muss fest verankert sein im Wort Gottes. Und dann hält der Glaube auch Anfechtungen, auch solchen Tests stand. Und der Glaube ist wie dieses Festhalten, dieses Fundament. Ich lese euch einen Vers aus Kolosser 2, Vers 6 bis 7. Da heißt es, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Und dieses Bild von dem Hochhaus mit diesen 60 Metern in den Boden verankert, das finde ich, das macht das so deutlich. Und ich glaube, Josef hat auch diesen zweiten Schritt des Erfolgs gelebt. Er wusste, dass Gott mit ihm ist und er hat dieses Wissen, dieses Vertrauen nicht über Bord geworfen, sondern er hat treu an Gott festgehalten. Das werden wir auch in dem nächsten Gottesdienst noch hören. Er hat die Prinzipien Gottes sehr ernst genommen. Er ist treu dabei geblieben. Er hat nicht aufgegeben, weil er diesen Glauben hatte. Und das Interessante finde ich noch, in dem Bibeltext, vielleicht ist euch das aufgefallen, als wir den vorher gelesen haben, da heißt es, selbst Potiphar bemerkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand. Also selbst Außenstehende sehen an dem Leben, wie er lebt, dass der Herr an ihm am Wirken ist. Das finde ich auch etwas ganz Besonderes. Dein Chef sieht in der Art und Weise, wie du lebst, dass Gott in dir lebt. Das war bei Potiphar so gewesen. Ich komme jetzt zu dem nächsten Schritt, das ist der zweite, Glaube. Und ich bin ein großer Kuchenbäcker unter dem Herrn. Ich habe noch nie, muss ich gestehen, in meinem Leben einen Kuchen gebacken. Es gibt zwei Sachen, die habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie bei der Waschmaschine den Startknopf gedrückt. Ich habe noch nie Wäsche gewaschen, noch nie eine Waschmaschine bedient. Und ich habe meine Frau gefragt, ob sie es für mich übernimmt, weil ich will heute Morgen nichts falsch machen. Also gut, kannst schon drauf schmieren. Also im Prinzip, das Bild ist, du hast ein festes Fundament, das Wort Gottes, und auf dem Wort Gottes entwickelt sich dann der Glaube durch Erfahrungen und so weiter. Und du sagst, Jesus, ich vertraue dir, dass dein Wort wirklich wahr ist. Ich halte an dir fest und ich entscheide mich für ein Leben mit dir. Und ich nehme dir deine Gnade und deine Vergebung in Anspruch und ich stelle mich voll auf dich. Also das könnte man sagen, so die Bekehrung, da wo ich sage, jetzt halte ich es fest, jetzt glaube ich es. Und das kommt dann schon mal oben mit drauf und wir gehen nachher noch einen Schritt weiter. Aber das ist schon mal so die nächste Lage in dem Vergleich. Als Beispiel Josua. Josua war ein Glaubensheld, so wird er in der Bibel beschrieben. Er hat das Land Kanaan erobert und ich finde, bei ihm ist es ganz interessant. Gott sagt zu ihm am Anfang, wo immer du deinen Fuß hinstellst, das Land will ich dir geben. Und Josua ist mutig und er geht voran. Aber als, ich lese euch jetzt einen Vers vor, aus Kapitel 13, Vers 1, da heißt's: Da nun Josua alt war und hochbetagt, sprach der Herr zu ihm: Du bist alt geworden und hochbetagt und vom Lande bleibt noch sehr viel einzunehmen. Und er führt das dann noch näher aus. Steh auf, nimm deine Berufung wahr und nimm noch den Rest ein. Und ich dachte mir, das ist auch ein schöner Vergleich. Josef musste auch durchhalten, als er dort zu Potiphar gekommen war. Und wir brauchen vielleicht auch manchmal, so wie der Josua, eine Ermahnung. Du bist zwar alt geworden und du sagst vielleicht, ja komm, die Jungen sollen jetzt ran, die Jungen sollen das machen und so. Und der Herr sagt, hey, steh auf, es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viele Herausforderungen anzupacken. Und ich möchte das auch ganz bewusst unseren älteren Geschwistern im Raum sagen. Werft das, was ihr habt, nicht weg. Und das Vertrauen, all das, was Gott in euch gelegt hat. Und sagt nicht, du, mein Job ist gemacht, jetzt sollen die Jungen. Sondern Gott hat mich begabt und auch beauftragt und er geht mit mir weiter, das ist ja überhaupt keine Frage, und hilft mir weiter voranzugehen. Deshalb auch an unsere Älteren, gib Vollgas. Und mittlerweile gehöre ich auch schon dazu, ich sage es also auch mir selber, gib Vollgas und ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Manchmal, glaube ich, glauben wir eher an warmes Wasser als an die Kraft Gottes. Und zwar das Bild, ihr geht an Wasserhahn, ihr dreht den Wasserhahn auf und je nachdem, also bei uns ist meistens so, weil ganz unten im Keller ist der Wasservorrat und wenn ich da aufmache, dann dauert es einfach eine Weile und ich fasse rein und es ist kalt und ich sage, ja gut, ich weiß ja, es kommt noch und ich warte. Und dann kommt es auch tatsächlich warm. In manchen Häusern muss man sehr lang warten, in manchen vielleicht nicht so, aber ich weiß, es kommt warm. Und bei uns im Glauben, glaube ich, manchmal geht es uns so, der Herr sagt uns, du sollst vergeben. Und hey, ich probiere es mal. Ah, es hat nicht geklappt und ich lasse es wieder. Ich habe gar nicht die Geduld zu warten und zu erleben dann auch, dass tatsächlich er mir die Kraft gibt, zu vergeben. Oder ich sage, ich versuche es mal mit dem Zehnten, einen Monat. Irgendwie und dann funktioniert es nicht, so wie ich mir das vorstelle und dann sage ich, ja, dann lasse ich es halt wieder. Also manchmal glaube ich, die Sicherheit, dass warmes Wasser kommt, ist bei uns stärker verankert als die Zusagen, die Gott uns gibt, dass sie dann auch tatsächlich eintreffen werden. Josef hat im Brunnen gelernt, ich bin nicht verloren. Gott ist mit mir, er vertraut ihm fest. Er hat diese Tests durchgemacht und er weiß, Gott ist treu. Und das setzt sich in seinem Leben fest. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, der dann daraus resultiert. Und zwar ist der dritte Schlüssel oder die Folge aus dem Glauben ist jetzt Gehorsam. Das ist quasi das, was weiter drauf aufbaut. Ich habe mal gehört, ein Pastor hat gesagt, die Liebessprache Gottes ist Gehorsam. Und zwar ist das aus dem Bild, es gibt ja dieses Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Vielleicht kennen manche von euch das. Also verschiedene Arten, wie man Liebe ausdrücken kann. Die einen durch Lob und Anerkennung, die anderen durch Zuneigung, die anderen durch Geschenke und so weiter. Jeder spricht da ein bisschen auf was anderes an. Und er meinte, die Liebessprache Gottes ist Gehorsam. Weil durch Gehorsam zeige ich ihm, ich nehme dich ernst. Mir ist wichtig, was du sagst. Und ich möchte da nochmal Josua als Beispiel nehmen. Josua spricht zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun unter euch. Und dieses reinigt euch heißt ja, tut weg alles, was nicht in Ordnung ist. Heiligt euch, kann man das auch übersetzen, reinigt euch, also tut weg, was nicht in Ordnung ist. Ja, seid gehorsam, lebt so, wie Gott es will, damit er euch dann auch segnen kann. Vielleicht geht es euch manchmal so, der Herr sagt euch Dinge und sagt zum Beispiel oder zu mir, Uwe, mach das und das, Uwe, geh nach links. Und ich sag, oh, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und habe ich da mich vielleicht verhört? Müsste man nicht noch das und das mit betrachten? Und der hat nur die Erfahrung gemacht und so, ich weiß nicht, du, ich gehe vielleicht lieber rechts. Geht euch das auch manchmal so? Man hört was und dann kommt der eigene Wille und die eigene Vorstellung und dann kommt vielleicht sogar noch ein gewisses Misstrauen, ist es wirklich richtig und man ist dann doch nicht konsequent und geht nach links, sondern geht vielleicht geradeaus oder nach rechts. Jesus sagt ganz klar, komm und folge mir nach. Das ist ganz klar, nicht? Überlegst dir und vielleicht, und wenn das Wetter gut ist und du dich gut fühlst und die Gabe hast und so, sondern er sagt das ganz klar und ganz eindeutig. Und ich glaube, die Frage ist an mich dann, will ich nach Gottes Prinzipien leben? Bin ich bereit dazu? Und ich glaube, auch Prinzipien Gottes kann man vergleichen mit fast wie Naturgesetze. Also zum Beispiel, das Wasser gefriert bei 0 Grad. Das ist ein Naturgesetz. Ich kann sagen, ja, ich glaube das nicht, dass das bei 0 Grad friert. Also vielleicht, wenn so und so und dann diskutieren wir drüber. Aber es ist ein Naturgesetz. Bei 0 Grad gefriert Wasser. Du kannst eine Partei gründen gegen die Erdanziehungskraft und sagen, ich bin der Meinung, die Erdanziehungskraft ist nur eine Vorstellung von irgendwelchen hypergebildeten Europäern. Gehst auf ein Hochhaus und sagst, ich werde euch jetzt beweisen, dass es keine Erdanziehungskraft gibt. Das ist ein Naturgesetz, das ist einfach so, das kann man nicht wegdiskutieren. Und das glaube ich, das ist bei Jesus oft auch so. Wenn Jesus zu mir, zu dir sagt, geh links, mach das, dann ist das oftmals ein Prinzipien, die er mir zeigt. Und ich darf nicht anfangen mit rumdiskutieren und das wegzudrücken und dann doch meinen eigenen Weg gehen. Ich möchte euch das jetzt an einem nächsten Schritt zeigen. Danke. Ein Applaus für meine Assistentin. Genau. So ein Kuchen, der ist ja nur irgendwie halbfertig. Es braucht ja noch irgendwas obendrauf. Und das sind die Früchte. Und Gehorsam ist im Bild gesprochen, würde ich jetzt sagen, einfach mal eine Frucht. In der Bibel lesen wir ja auch Galaterbrief zum Beispiel von den Früchten des Geistes. Und da ist Liebe und da ist Geduld und da ist Sanftmut und da sind alle möglichen anderen. Selbstbeherrschung, Nachsicht, Treue und Freundlichkeit und so. Und ich weiß, in der Bibel hat es natürlich verschiedene Früchte. Man müsste jetzt da einen Mix machen, aber ich finde, das sieht einfach schön aus. So, wir machen das, ja genau, zeig mal. Ja. Genau. Also, Gehorsam ist im Prinzip die Frucht. Gehorsam wächst aus dem Wissen, die Bibel, Gottes Wort ist verlässlich, wächst draus, dass ich ihm wirklich vertraue, das sich festhält. Und darauf wachsen dann diese Früchte. Und ich möchte mit euch zwei Bereiche anschauen, wo es um Gehorsam geht und um diese Früchte. Und ein Bereich gerade, der ist mir relativ schwer gefallen, damit gut umzugehen. Ich bin auf der deutschen Seite am Bodensee aufgewachsen und die Schwaben, die sind nicht weit entfernt von uns. Und die Schwaben, die sind berühmt in Deutschland dafür, dass sie sehr geizig sind. Also Schotten und Schwaben, das ist das Gleiche. Am Bodensee schwimmt man in der Regel immer so, Schotten und Schwaben schwimmen immer so, sagt man so. Und ich gehöre da latent mit dazu. Wenn es um den Zehnten geht, dann ist mir das schwer gefallen. Abgeben, etwas hergeben, das fällt mir schwer. Und ich habe eine ganze Zeit gebraucht, um das zu lernen. Im Alten Testament lesen wir davon, dass das Volk Gottes den Zehnten in den Tempel gebracht hat, also in die Gemeinde gebracht hat, um dort das Leben als Gemeinde möglich zu machen. Und gut, dann fange ich natürlich an mit diskutieren, ja, das ist Altes Testament und wir leben ja jetzt heute im Neuen Testament und so. Und es stimmt, im Alten Testament steht das als ganz klare Regel drin, 3. Mose 27, Vers 30, und aller Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Und ich denke, ja komm, das steht im Gesetz. Und das Gesetz, das gilt ja heute irgendwie nicht mehr. Damals hat Gott das zwar gesagt, aber heute ist das irgendwie ganz anders. Und ich fange dann an zu diskutieren und zu sagen, ja im Alten Testament, da war Gott noch so und so. Und als ob jetzt Gott in Therapie war und sagt, im Neuen Testament ist er netter, da ist er jetzt nicht mehr so und da ist er jetzt kulanter quasi, netter geworden. Sondern ich glaube, Gott ist damals derselbe, wie er auch heute derselbe ist. Und das stimmt, der Zehnte steht im Gesetz. Und manche Dinge, die im Gesetz, 3. Mose, 4. Mose drinstehen, praktizieren wir heute nicht mehr, wenn es um irgendwelche Opfergaben geht und so weiter. Das trifft für uns heute nicht mehr zu, weil wir nicht opfern, weil wir Jesus als das Opfer haben. Aber es stimmt auch, der Zehnte taucht nicht nur, habe ich entdeckt, in dem Gesetz auf, sondern schon Abraham, von ihm lesen wir, 1. Mose 4, Vers 20, da heißt es, und Abraham gab ihm, und damit ist Gott gemeint, den Zehnten von allem, lang vor dem Gesetz. Das hat damit gar nichts zu tun. Das war mir erst gar nicht so bewusst. Wir lesen dann sogar von Jakob, da heißt es, Jakob verspricht, den Zehnten zu geben, 1. Mose 28, Vers 22, auch eine ganze Zeit bevor überhaupt das Gesetz geschrieben wurde. Und wir lesen dann zum Beispiel von Salomo, einem der reichsten Männer, den es damals überhaupt im Alten Testament gegeben hat, in Sprüche 3, Vers 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Also da lesen wir ganz deutlich von einem Segen, der da drauf liegt, wenn ich bereit bin, auch zu geben. Auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn ich das Gefühl habe, der Herr sagt links und oh, ich würde jetzt ja lieber rechts gehen irgendwie. Es ist so ein Segen damit verknüpft. Und interessant ist auch, dass sogar im Neuen Testament Jesus Bezug auf den Zehnten nimmt. Er diskutiert mit den Pharisäern und da geht es um Barmherzigkeit und um Glauben und auch um den Zehnten. Und Jesus sagt dort, doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also sie diskutieren den Zehnten, Gesetz oder Barmherzigkeit wo waren wir jetzt? Barmherzigkeit und Glauben, genau. Und er sagt, wir sollen beides tun. Wir sollen das eine tun und das andere nicht lassen. Jesus sagt später sogar in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und ich glaube, dass Gottes Prinzipien, das, was er möchte und sein Segen, der damit verknüpft ist, zusammengehört. Ich glaube, dass man das nicht trennen kann. Und ich glaube, dass das im Alten Testament so war und dass das im Neuen Testament genauso ist. Ich lese euch noch eine Stelle dazu vor. Das ist so der Klassiker, wenn es um den Zehnten geht in Maleachi. Da heißt es folgendermaßen, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Was fährt dir bei dem Vers am meisten ein? Also am Anfang ist mir am meisten eingefahren, oh, da ist der Beweis, ich muss den Zehnten geben. Und mittlerweile fährt mir der zweite Teil glücklicherweise ein. Ich werde die Fenster des Himmels öffnen, heißt es da, und euch mit unzähligen Segnungen überschütten. Das ist doch fantastisch. Also was Gott mir da verspricht, was er mir dazu sagt, die Fenster des Himmels öffnen und mich überschütten mit dem, was er für mich bereit hat, das ist, finde ich, absolut grandios. Ich habe in diesem Jahr, als ich meine Steuererklärung, habe ich in diesem Jahr sehr früh geschafft, glücklicherweise. Und ich habe die vergangenen Jahre immer Tausende nachzahlen müssen. Und in diesem Jahr habe ich zum ersten Mal einen Tausender zurückgekriegt. Und wir waren natürlich beide happy und so. Und mir ist nachher aufgefallen, im Frühjahr dieses Jahr habe ich meinen Zehnten um 100 Franken erhöht, weil ich an der Stelle wirklich konsequent sein wollte und habe gedacht, naja gut, das sind 100 im Monat, das sind 1200 im Jahr, die ich dann weniger habe. Aber ich habe es gemacht und ich dachte mir nachher im Rückspiel, guck, wie hat Gott einfach den Himmel aufgetan, hat gesagt, du gibst mir 1200, ich gebe dir mal mindestens schon mal 1000 zurück durch die Steuererklärung, die ich da hatte. Und dann, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, wir haben uns für dieses Jahr ein Sparziel definiert, einen bestimmten Betrag, den wir erreichen wollen. Und wir haben Ende Juni das Sparziel schon erreicht. Und gut, man kann jetzt sagen, Uwe, deine Ziele sind viel zu klein, wenn du halt das schon im Juni erreicht hast. Aber ich dachte eigentlich, es wäre realistisch bis Jahresende. Und ich kann dir nicht sagen, wie das alles so, warum das so zügig ging, warum einfach kein, es passte einfach. Der Herr macht einfach den Himmel ein Stück auf und gibt etwas. Das finde ich, ist so eine schöne Erfahrung. Ich möchte euch noch eine andere Geschichte in dem Zusammenhang erzählen. Ein Jude hat vor 2000 Christen gesprochen, das hat mein Bekannter erzählt, und er hat die zuhörenden Christen gefragt, was meint ihr, für was sind die Juden bekannt? Und Juden und was sagt man da? Und sie haben dann gesagt, fürs Geld. Die Juden sind bekannt fürs Geld. Die Juden haben das Geld. Diamanten, Gold, Geld. Dafür sind Juden bekannt. Und der Rabbi sagt, ja, das stimmt. Genau. Und was meint ihr, warum ist das so? Ist das so, weil uns ein Stück von der Vorhaut fehlt? Hat er gefragt. Oder hat es andere Gründe? Und er hat dann bewusst betont, das hat den Grund, weil sie das Alte Testament ernst nehmen, weil klare Richtlinien gegeben sind und weil sie sich seit Jahrhunderten an diese klaren Richtlinien halten. Die Juden haben gelernt, das Fundament, Wort Gottes, er verspricht. Und daraus erwächst das Vertrauen. Und der Gehorsam ist im Prinzip eine logische Konsequenz, der gehört mit dazu. Ein anderer Bereich, nur ganz kurz. Wenn es um Sex geht, dann gibt es in der Bibel auch klare Prinzipien. Und wir gehen heute sehr tolerant mit diesen Prinzipien um. Wir sagen, ja, damals war das so, aber heute. Und wir leben ja in einer ganz anderen Gesellschaft und Gender und alles Mögliche. Und wir biegen uns Grundprinzipien, die Gott gegeben hat, zurecht, so wie wir die am besten haben wollen. Sagen aber gleichzeitig, Herr, segne mich und ich will alles, volles Programm haben. Und ich finde, das ist auch ein Bereich, wo es wichtig ist, darüber nachzudenken, wie ernst nehmen wir auch Prinzipien, die Gott uns gibt. Im 5. Mose 11 möchte ich euch noch ein paar Verse lesen, da heißt es, nun müsst ihr euch entscheiden, wählt zwischen Segen und Fluch. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet. Doch sein Fluch trifft euch, wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeige, wenn ihr anderen Göttern nachlauft, die ihr bisher nicht einmal kanntet. Also ich darf und ich muss selbst entscheiden, will ich Segen oder will ich Fluch? bin ich gehorsam, wähle ich meinen eigenen Weg. Das muss ich selbst entscheiden. Und dabei geht es nicht darum, die Errettung vielleicht wieder zu verlieren mit diesem Fluch. Der Tortenboden und die Creme im Bild gesprochen, das Wissen, dass ich errettet bin, die Gnade, die bleibt. Aber wie ich lebe, wie mein Leben aussieht, ob ich Segen erlebe oder ob ich Fluch erlebe, das kann, das muss ich selbst entscheiden. Ich gebe euch noch das letzte Beispiel in dem Zusammenhang. Zu Jeremia, der war damals noch jung, sagte Gott, und Jeremia hat da erst eingeworfen, ich bin viel zu jung und so. Und Gott sagt zu ihm, sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkündigen, was ich dir auftrage. Punkt. Fertig. Das ist eine ganz klare Ansage und Jeremia muss nur noch entscheiden, bin ich gehorsam, mache ich das oder bin ich nicht gehorsam und renn weg. Der vierte Schlüssel ist Gottes Gunst. Und ich glaube, dass die Gunst Gottes eine Folge von all den Schritten vorher ist. Ich möchte euch drei Verse vorlesen, wo Gottes Gunst so deutlich zum Ausdruck kommt. Können wir die Stelle haben? Ja. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Das ist aus dieser Josef-Geschichte heraus. Also er sieht direkt die Gunst Gottes, die er geschenkt bekommt. An anderer Stelle noch. In jenem Jahr erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte. Denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig, sodass er bald ein sehr reicher Mensch war. Und noch als letztes über die Könige. Deshalb war der Herr mit ihm, über diesen König, und schenkte ihm Erfolg in allem, was er unternahm. Also Gottes Gunst ist verknüpft mit dem Gehorsam. Und jetzt kommen wir zum Schluss von dem Kuchen und das habe ich mir jetzt selber zugetraut. Also das ist sozusagen das Sahnehäubchen obendrauf. Die Gunst, die Gott schenkt. Man kann natürlich sagen, man kann so einen Kuchen auch ohne Gunst essen. Aber Gunst Gottes obendrauf, wenn er sieht, dass wir gehorsam sind und dass wir den Weg mit ihm gehen. Also ich finde, so schmeckt die Torte dann wirklich noch viel besser, wenn die Sahne oben mit drauf ist. Aber die Sahne, die machst du natürlich nicht irgendwie zwischendrin, sondern die Sahne, die kommt obendrauf. Also das Wort Gottes, der Glaube, der Gehorsam und dann kommt die Sahne noch mit oben drauf. Erfolg ist bei uns im christlichen Bereich relativ schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich über Erfolg rede, dann ist es manchmal, ihr kennt wahrscheinlich den Begriff das Wohlstandsevangelium. Habt ihr vielleicht schon gehört? Das ist so eine theologische Strömung, die sagt, Wohlstand, wenn du Gott treu bist, dann gibt es nur eine Richtung. Dann geht es immer aufwärts. Also wenn du gehorsam bist, dann hast du keine Krankheit mehr. Ein Christ hat Sieg über Krankheit. Dann wirst du genug Geld haben, dann wirst du reich werden, dann wirst du gesund werden. Forever young, forever fresh, immer Cash. Du hast einfach immer alles. Das ist die eine Richtung, da kann man dran glauben, da muss man aber nicht dran glauben. Dann gibt es die andere Richtung, die eher Arme im Blick hat. Die sagt, Jesus ist gekommen, um für die, die nichts haben, da zu sein. Befreiungstheologie war früher mal so ein Begriff. Also die Armen stehen im Mittelpunkt und arm sein ist gut. Und demütig sein und sich unten drunter stellen und alles wegverschenken. Und erst wenn ich alles weg habe und wenn ich wirklich arm bin, dann ist Gott auf meiner Seite. Da Kann man dran glauben, aber muss man nicht dran glauben. Ich glaube, dass die Wahrheit ist, dass Erfolg letztendlich ist, dass er mein Versorger ist. Dass er auf mich achtet und dass er weiß, was ich brauche, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Paulus ist da ein sehr gutes Vorbild in dem Zusammenhang. Paulus sagt an einer Stelle, ich kann arm sein und ich kann reich sein. Ich kann krank sein und ich kann gesund sein. Ich kann verfolgt sein und ich kann gesegnet leben. Aber ich kann alles in dem Herrn, weil er mich versorgt, weil er mit mir ist. Und das haben wir ganz konkret erlebt. Ich möchte euch einen, bin nochmal beim Finanzamt. Ich habe einen Brief gekriegt 1988. Da war meine Familie ganz jung. Wir haben erst vier Jahre geheiratet gehabt in der Zeit 88. Und wir haben eine Missionsarbeit geleitet und ich habe auch meine Steuererklärung da gemacht. Und der Finanzbeamte, also das war damals noch schön handschriftlich, hat mir zurückgeschrieben, ich lese euch das vor. Eine überschlägige Berechnung anhand Ihrer Lohnsteuererklärung für das Jahr 1988 ergibt, dass Sie nach Abzug von Sozialbeiträgen, Spenden und Versicherungen über ein verfügbares Einkommen von ca. 820 Mark im Monat verfügen. Dies ist für eine Familie mit zwei Kindern sicher nicht ausreichend, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich bitte deshalb um folgende Auskünfte. Also verfügen Sie noch über weitere Einkünfte und haben Sie Sachen nicht angegeben, die Sie hätten angeben sollen? Und so war, steckt da dahinter im Prinzip. Also er sagt, davon kann man nicht leben, das geht gar nicht. Und wir haben erleben dürfen in dem Zusammenhang, Gott ist unser Versorger. Das geht trotzdem, es geht. Ich konnte dem Mann nichts anderes schreiben als, sorry, es geht. Meine Eltern, meine Schwiegereltern haben uns ab und zu geholfen mit Naturalien aus dem Garten. Wir haben für die Kinder Klamotten von den Schwestern von Renate bekommen. Und es geht. Gott ist der Versorger. Und ich finde, das ist wirklich wahrer Erfolg. Das ist letztendlich auch wahrer Reichtum. Nicht die Menge an Geld, sondern das Wissen, dass Gott mit dir ist. Und dass Gott dich versorgt und dass Gott für dich sorgt. Und dass du dieses Wissen, diese Sicherheit haben kannst, Gott geht mit dir. Zum Schluss möchte ich euch noch die hebräische Bedeutung vom Wort Erfolg bringen. Ihr wisst, in unserer Gemeinde bin ich für die Fremdsprachen zuständig. Griechisch mein Spezialgebiet, Hebräisch sowieso, da bin ich zu Hause. Nein, ich bin völlig sprachunbegabt. Aber das Wort habe ich nachgeschaut drüber gelesen. Erfolg im Hebräischen wird übersetzt mit Voranstoßen, Fortschritte machen. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild, dieses Voranstoßen. Also wenn du mit Gott gehst, wenn du diese vier Schritte gehst, wenn du gehorsam bist und wenn du im Segen Gottes lebst, dann ist Erfolg so das Vorwärtsschubsen von Gott. Also Gott schubst dich vorwärts in deiner Familie. Gott schubst dich vorwärts vielleicht bei deinem Arbeitgeber oder Gott schubst dich vorwärts in irgendeiner Beziehung. Ich finde, das ist so ein schönes Bild, dieses Vorstoßen, dieses Schubsen. Gott schubst dich, nicht weil er dich aus dem Gleichgewicht bringen will, sondern weil er dich voranbringen will. Und so, glaube ich, pusht Gott Josef einen Schritt nach vorne. Und wir werden im nächsten Gottesdienst dann sehen, dass das nicht ohne Herausforderungen und ohne Spannungen abgeht. Ich möchte jetzt gern noch beten mit euch. Und die Band kann ja schon mal nach vorne kommen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du einen guten Plan für uns hast. Und ich danke dir dafür, dass du unser Versorger bist. Dass du der bist, der weiß, was wir nötig haben. In jeder konkreten Situation. Ich danke dir dafür, dass Reichtum nicht Geld ist, sondern dass Reichtum das Wissen um deine Gnade und um deine Befreiung, um deine Erlösung, um das ewige Zusammensein mit dir ist. Ich danke dir, dass wir so reich beschenkt sind. Und Herr Jesus, ich bete, dass du uns auch hilfst, wenn wir in so einen Erfolgstest kommen, dir gehorsam zu sein, fest an dich zu glauben, unseren Glauben nicht auf irgendwelche Vorstellungen zu gründen, sondern auf dein Wort und dann wirklich auf einem festen, sicheren Fundament zu stehen. Ich danke dir dafür, dass du mit uns diesen Weg in Liebe und auch in Geduld gehst. Amen.